Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Heute gibt es eine Nachlese der dritten Nürnberger Sicherheitskonferenz, die ja diese Woche am Mittwoch im Nürnberger Messezentrum stattgefunden hat. Wir hatten über 180 Tickets verkauft, also ein Anstieg von letztem Jahr um über 120, knapp 120 Teilnehmer, also wirklich Wahnsinn. Ja, entsprechend haben wir auch den Saal gut füllen können. Nach der Begrüßung ging es dann los mit dem ersten Referenten, Thilo Ohrmund, ein Spezialist zum Thema gefährliche Post. Er ist Security Engineer BDSI, fachkundiger zur Identifizierung sprengverdächtiger Gegenstände und staatlich legitimiert zum Bau und zur Sprengung von Brief- und Päckchenbomben. Ja, er führte uns durch einen zeitlichen Ablauf, was war 2019 so zum Thema Briefbomben passiert, und hat auch ein bisschen in die Geschichte geschaut. Da gab es ja einige sehr spannende Fälle. Und ich habe mir dann immer aus den ganzen Vorträgen so ein bisschen stichpunktartig so die Learnings oder die Highlights aus meiner Sicht herausgepickt. Ein Punkt war, im Nachhinein ist es natürlich ganz logisch, aber zuerst eher erstmal nicht. Und zwar die Frage, wie kommen denn potenziell eine Briefbombenbauer an Sprengstoff ran? Ja, und da hat er gesagt, das ist völlig einfach, und hat uns dann einen Prospekt gezeigt vom letzten Silvester-Kracherverkauf. Und da gab es dann zum Beispiel eine Batterie, in der 2 Kilo Sprengstoff, also Schwarzpulver, drin sind. Ja, und jetzt wissen wir also, wie man an Sprengstoff rankommt. Schwarzpulver ist ja Sprengstoff, und wenn ich das dann entsprechend extrahiere, kann man natürlich damit auch böse Sachen machen. Wie gesagt, im Nachhinein völlig logisch, kann ja jeder einmal im Jahr Sprengstoff erwerben zu diesem Zweck. Also Silvester natürlich nicht, das dann horten oder hier irgendwie zusammengießen, das wäre dann schon wieder ein Verstoß gegen Sprengstoffgesetz. Aber wie gesagt, an das Zeug rankommen ist also relativ einfach. Dann hat er erzählt, dass es früher so war, dass Briefbomben immer an Personen gegangen sind, also an den Vorstandsvorsitzenden von Punkt, Punkt, Punkt. Das war auch immer entsprechend adressiert, persönlich, nur zu Händen von. Während heutzutage die Briefbomben eher an Institutionen gehen. Also da steht dann nicht mehr ein bestimmter Name drauf oder der Chef einer bestimmten Firma, sondern einfach nur die Institution selber, und an die geht dann diese Briefbombe. Und damit ist natürlich auch die Gefahr höher, dass es halt dann in Anführungszeichen jemand trifft, der damit überhaupt nicht rechnen muss. Ja, wenn ich Vorstandsvorsitzender oder Chef einer großen Firma bin, die vielleicht in irgendeiner Form im Fokus steht oder in irgendeiner Form hier nach außen negativ auftritt, dann ist natürlich die Gefahr eher hoch. Aber wenn ich jetzt halt hier der Mitarbeiter X bin, der jetzt halt damit beschäftigt ist, sich hier um die Post zu kümmern und eben nicht entsprechend sensibilisiert bin, dann kann ich natürlich ganz schnell ein Problem bekommen. So, dann auch ein Szenario, mit dem ich, das mir also auch neu war, zum Thema Briefbomben. Und zwar, dass es eben nicht nur im Bereich eingesetzt wird, dass hier irgendwelche Institutionen oder herausragende Personen hier getroffen werden sollen, sondern es gab zum Beispiel auch einen Fall, wo dann ein Ex-Mann seiner Ex-Frau eine Briefbombe geschickt hat. Ja, also das heißt, auch im völlig rein privaten Bereich passieren solche Sachen. Und das war so auch ein Punkt, den ich vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Ja, soweit zum ersten Vortrag von Thilo Ohrmund. Den kompletten Vortrag wird es demnächst mal auch im Podcast für Schutz und Sicherheit geben. Der zweite Vortrag war dann von Professor Dr. André Röhl von der NBS Northern Business School in Hamburg. Und er hat vorgestellt eine Studie, Stellenforecast Sicherheitsmanagement 2020, die Zukunft der Sicherheitswirtschaft. Und da wurden also weltweit Stellenausschreibungen zum Thema Sicherheit verglichen. A, wie viele? B, um was geht's da? Und was sind so die Inhalte? Und da war zum Beispiel ein sehr interessanter Punkt, dass Deutschland immer mit vorne dran war, also außer Singapur, was noch im Verhältnis mehr Stellen Ausschreibung in dem Bereich hatte. Danach kam dann immer gleich Deutschland. War es also so, dass in Deutschland der Anteil, also das Verhältnis von Führungskräften, die gesucht wurden, zu in Anführungszeichen normalen Sicherheitsmitarbeitern sehr groß war. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren es 53. Also auf 53 Stellen für in Anführungszeichen normale Sicherheitsmitarbeiter kam dann eine Stelle für einen aus dem Bereich Management. Und das war also in allen anderen untersuchten Ländern deutlich geringer. Ja, also da wurden deutlich mehr Führungskräfte gesucht. Und die Überlegung war einfach, dass halt in Deutschland sehr hoher Bedarf an, in Anführungszeichen, normalen Sicherheitsmitarbeitern da ist. Wir haben ja über 12.000 offene Stellen in dem Bereich. Und so wurde es also dann erläutert, dass das der Grund sein könnte. Ja, dann ist aufgefallen, es wurden dann verschiedene Folien gezeigt, verschiedene Auswertungen gezeigt, dass in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern also ein sehr hoher Anteil auch an Safety-Ausschreibungen da war, also dass Mitarbeiter gesucht wurden im Bereich Safety, also Fachkräfte für Schutz und Sicherheit, Fachkräfte für Arbeitssicherheit zum Beispiel, was in anderen Ländern deutlich niedriger war. Da war die Argumentation so, dass das wohl aus der deutschen Historie, nicht Hysterie, sondern Historie kommt, weil ja schon vom Ersten Weltkrieg Bismarck sich mit dem Thema Arbeitssicherheit, Unfallschutz beschäftigt hat und eben diese Historie, dieses Gewachsene in anderen Ländern nicht so der Fall ist. Ich habe dann nach dem Vortrag gefragt, ob es dann nicht genau umgekehrt sein müsste, weil ja die anderen Länder dann erhöhten Nachholbedarf haben sollten, insbesondere die Länder der EU, weil ja EU-weit der Bereich Arbeitsschutz ja hier sehr ähnlich ist. Aber er hat gemeint, nee, also dieses Geschichtliche überwiegt eben so stark, dass eben in Deutschland das Ganze dann trotzdem hier so ausgeprägt ist. Ja, und dann noch ein Punkt, der auch sehr interessant war. Da ging es also ums Thema Technik. Also das heißt Mitarbeiter im technischen Bereich und es gab eine Folie zum Thema Patentanmeldungen und das ist also so, dass Deutschland da noch sehr weit vorne ist, sogar noch vor China. Aber ich habe jetzt die Prozentzahlen nicht mehr auswendig im Kopf, aber es war irgendwie so, dass Deutschland sich die Anzahl der Patente, die angemeldet wurden, um einen kleinen zweistelligen Betrag erhöht hat, während in China sich diese Patentanmeldungen um, glaube ich, 300% erhöht hatten im letzten Jahr. Ja, und dann eben die Vorausschau eben ganz klar war die, dass halt demnächst, also sehr schnell, vielleicht jetzt sogar 2020, dann China eben hier bei den Patentanmeldungen Deutschland und auch den Rest der Welt da überholen wird und dass man dann eben eine, wie so schön heißt, außereuropäische Technologieführerschaft haben werden, die eben aus dem asiatischen, ostasiatischen Bereich kommen wird und da eben die Frage ist, ob das dann wirklich sinnvoll ist. Als Beispiel hat er genannt, dass hier auch die USA, die US Army, also die Streitkräfte der USA, hier Drohnen angeschafft hatten und die jetzt alle in Anführungszeichen weggeschmissen haben, als sich herausgestellt hat, da waren Chips verbaut, die dann immer gleich hier an China alle möglichen Daten ausgeliefert haben, was eben diese Drohnen da so detektiert haben. Ja, also das heißt, wenn man irgendwann mal alle in allen Bauteilen, in den Computern etc. hier nur noch die Chips aus Asien haben werden, dann sind wir also da dem sehr stark ausgeliefert. Es gibt auch die Diskussion, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, zu diesem nächsten Standard im Bereich der Handys, also G5. Auch da ist ja die Frage, ob man es wirklich wagen soll, das dann eben an ein südkoreanisches Unternehmen hier zu vergeben, weil man dann eben denen technologisch hier sehr, sehr stark ausgeliefert ist. Der dritte Vortrag kam dann von Andreas Drienbacher. Die Podcast-Hörer kennen ihn. Ich hatte ihn vor einiger Zeit auch schon mal im Podcast. Und er hat uns hier nochmal vergegenwärtigt, wie wichtig es ist, eben auf seine Gesundheit zu achten. Er hat gesagt, unter anderem zum Beispiel Leute achten auf die Familie, wollen Auto, wollen Haus, wollen glücklich sein, wollen Handy, wollen in Urlaub fahren und so weiter. Aber alles das ist völlig uninteressant, wenn man eben nicht gesund ist. Ja, und da gibt es ja diesen schönen Spruch, ein gesunder Mensch hat 100 Wünsche, ein kranker Mensch hat nur einen Wunsch, nämlich gesund werden. Ja, und er hat das an vier Aspekten festgemacht, an der Ernährung, auf die man zu achten hat, Bewegung, ausreichenden Schlaf und auf das Thema Achtsamkeit. Und dieses Thema Achtsamkeit war ein Punkt, den ich nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich gehe davon aus, dass ich mich relativ gut ernähre, viel bewege, auch auf den Schlaf im Großen und Ganzen gut achte. Aber dieses Thema Achtsamkeit, Stichwort Meditieren etc., das ist also für mich absolutes Neuland. Ich habe das mal vor 1,5, 2 Jahren mal ein Buch dazu gekauft, habe da definitiv keinen Zugang dazu gefunden. Und jetzt werde ich eben mit Hilfe vom Andreas hier nochmal einen Versuch wagen. Er hat gesagt, unser Hirn hat, glaube ich, 60.000, 70.000 Gedanken pro Tag, von denen natürlich viele unterbewusst sind, die das Gehirn permanent auf Trab halten und das Gehirn hat null Pause. Und deswegen wäre es diese Achtsamkeit, dass man wirklich mal 5 Minuten, 3-mal am Tag hier einfach Pause dem Gehirn gönnt und einfach mal nichts denkt, was für einen Westeuropäer oder jemand aus den westlichen Staaten sehr schwer ist, nichts denken. Was ja im asiatischen Bereich meditieren, ist ja da in Anführungszeichen völlig normal. Also ich werde es mal versuchen. Ich werde dann auch hier im Podcast davon berichten, ob ich da eben entsprechende Erfolge habe und wie sich das Ganze dann auswirkt. Kleine lustige Anekdote am Rande. Nach dem Vortrag kam dann einer der Teilnehmer der Sicherheitskonferenz zu mir und sagte, also den Vortrag hätte er eigentlich nicht gebraucht, weil er weiß ja selber, dass er sich gesund ernähren muss und bewegen muss. Ich habe mir dann den Teilnehmer angeschaut und habe dann bei mir gedacht, offensichtlich weißt du es nicht. Ja, aber wir sind ja alle alt genug, das muss jeder selber wissen, wie er sich ernährt und ob er sich bewegt, wie auch immer. Und wie sich das dann auf seine Figur auswirkt, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, ist ja jeder alt genug. Ja, nach der Mittagspause wurde dann der Meisterpreis verliehen. Und zwar ging der dieses Jahr an den Georg Scheurer. Auch er hat bei der Akademie für Sicherheit erst die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft gemacht, hat dann den Meister gemacht und in meiner Ankündigung habe ich ihn so vorgestellt, dass ja immer viele Leute fragen, rentiert sich der Meister, macht es überhaupt einen Sinn, einen Meister zu machen? Ja, in seinem Fall hat sich das definitiv rentiert, weil er hat durch den Meister dort, wo er arbeitet, eine höherwertige Stelle bekommen. Zudem hat er während der Meistervorbereitung bei der Akademie für Sicherheit sich selbst Karteikarten erstellt. Und wie er dann mit dem Meister fertig war, ist er auf uns zugekommen und hat gesagt, ob das nicht für unsere Teilnehmer interessant wäre, dass man da digitale Karteikarten draus macht. Jetzt hat er also diese digitalen Karteikarten für uns erstellt, betreut da die Teilnehmer, verdient jeden Monat damit einen zusätzlichen 4-stelligen Eurobetrag. Also für ihn hat sich der Meister definitiv rentiert. Und deswegen ist er geehrt worden, er war in seinem Jahrgang der Jahrgangsbeste. Also keiner hat einen besseren Meisterabschluss gemacht als er. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch auch hier im Podcast. Ja, nach dieser in Anführungszeichen offiziellen Ehrung gab es dann noch einen Sonderpreis. Und zwar war es so, dass ich dann noch eine Dame geehrt habe, die nicht nur wie fast alle, die bei uns den Meister machen, Vollzeit arbeiten, sondern die auch noch nebenbei 450 Euro gearbeitet hat, während sie den Meister gemacht hat und noch 5 Kinder betreut. Nämlich die Teilnehmer hier aus der Akademie werden Sie kennen, die Anja Papst. Die hat also da den Sonderpreis bekommen. Sie wusste davon nichts, war also dann völlig überrascht und auch so etwas säuerlich dann natürlich hin, dass wir ihr nichts gesagt haben. Aber das war ja gerade der Sinn der Sache, dass sie eben dann da überrascht wird. Und ich, wie gesagt, finde, wenn jemand Vollzeit arbeitet, noch nebenbei 450 und noch 5 Kinder hat und dann nebenbei noch den Meister macht, also wenn das kein Meisterpreis wert ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann ging es weiter mit dem Tatortreiniger Marcel Engel, der dankenswerterweise relativ kurzfristig eingesprungen war, weil aus organisatorischen Gründen Anfang Dezember einer der Vorträge, der vorgesehen war, abgesagt werden musste. Er hat uns dann aus seiner Praxis, also wie kam er dazu, Tatort zu reinigen, und dann aus seiner Praxis erzählt. Und auch diesen Vortrag werden wir uns bei Gelegenheit noch anhören. Ihr habt den Marcel ja auch schon im Podcast gehört. Ich hatte ihn ja vor Weihnachten interviewt. Ja, und vielleicht so als kleinen Einblick hat er so erzählt, dass er zu einem zu einer Wohnung gerufen wurde, weil vom Balkon eine nicht definierbare Flüssigkeit tropfte. Und wie er also dann da zu der Wohnung kam, da war also die Schwester von der Dame dabei, die in dieser Wohnung wohnte, hat also gleich gemerkt, vermutlich wird man da auf niemand Lebendigen mehr treffen. Und als er dann die Wohnung betreten hat, war also die ganze Wohnung, ein Großteil der Wohnung, mit dieser dubiosen Flüssigkeit gefüllt. So, und dann hat sich also herausgestellt, dass diese Dame eben tot im Bett lag und dann vermutlich auch bei vielen anderen Teilnehmern, also auch bei mir, kam dann so ein bisschen Kopfkino und man gedacht, wenn jemand im Bett liegt und ist tot, wie kann denn bitte dann aus diesem Körper so viel Flüssigkeit austreten, dass da die ganze Wohnung voll ist und dann auch noch das auf den Bürgersteig tropft? Das Ergebnis war, dass diese Dame dann in diesem Zustand, in der sie dann gefunden wurde, noch 280 Kilo gewogen hat und die Obduktion ergeben hat, dass sie vermutlich, wie sie noch gelebt hat, 380 Kilo gewogen hat. Und damit war dann auch das Rätsel gelöst, wie denn die ganze Wohnung hier dann gefüllt sein konnte. Also ein normaler Mensch hätte das sicher nicht geschafft, weil da wäre der Großteil der Flüssigkeit sehr wahrscheinlich dann durch das Bettlaken etc. aufgefangen worden, aber bei diesen Dimensionen war es dann anders. Also wie gesagt, so ein paar Geschichten, die dann auch zum Nachdenken angeregt haben, auch ob es wirklich Sinn macht, immer höher, schneller, weiter oder ob es vielleicht noch andere Dinge im Leben gibt, auf die man achten sollte. Das hat er uns also hier erzählt, war aus meiner Sicht wirklich ein sehr gelungener Vortrag. Der letzte Vortrag des Tages war dann von Wilfried Joswig, vom Geschäftsführer beim Verband für Sicherheitstechnik e.V. Und er hat uns ein paar Themen zum Thema Sicherheitstechnik erzählt, auch wie er zum Thema Sicherheitstechnik kam, dass zum Beispiel durch seinen Verband alle deutschen Gefängnisse betreut werden, in Anführungszeichen, beziehungsweise da eben Neutraltechnik vorgestellt wird, weil eben der Staat hier nicht auf irgendeinen Anbieter blind vertrauen möchte, sondern eben hier neutral eine Einschätzung haben möchte, was da sinnvoll ist. Und er hat dann einen Punkt erzählt, der mir auch völlig unbekannt war. Vielleicht sollte ich doch wieder ab und zu mal Zeitung lesen. Ihr wisst ja, ich mache das nicht, einfach weil ja nur negative Sachen drinstehen. Aber er hat erzählt, dass es das immer wieder vorkommt, dass da ein Besucher also in eine JVA reingeht und dann mit dem Gefangenen sich austauscht. Also der Besucher bleibt dann drin und der Gefangene geht als Besucher wieder raus. Ja, und dass man eben sowas zum Beispiel jetzt durch Gesichtsscan etc. eben hier in den Griff bekommen hat, was aber in vielen Jahren vorher eben gang und gäbe war. Wobei ich mich frage, wer geht denn schon freiwillig für jemand anders ins Gefängnis? Weil wenn ich dann da ins Gefängnis durch diesen Trick jemand rauslotse, mache ich mich ja definitiv auch strafbar und kriege dann logischerweise auch eine Strafe. Aber wie gesagt, das war also einer der Highlights von dem, was er dann da erzählt hat. Oder ein anderes Beispiel, er wurde von einem Vorstand einer großen Bank angesprochen, ob denn die Sicherheitstechnik, IT etc., ob das alles in der Bank passt. Und dann hat er gesagt, okay, ich schaue mir das mal an, ich komme dort mal hin. Und dann hat ihn der Vorstand freudestrahlend in den Serverraum geführt und gesagt, und wie schaut's aus? Und dann hat er gesagt, Katastrophe. Und dann war der Vorstand total verwirrt, wieso Katastrophe? Er hat gesagt, naja, Sie als Vorstand haben hier im Serverraum nichts verloren. Ja, Sie gönnen die Vorstandsetage, aber Sie haben hier, dürften hier keinen Zutritt haben. Offensichtlich ist hier das Thema Sicherheitsmanagement, was jetzt IT-Sicherheit anbelangt, absolut katastrophal. Ja, zwei Beispiele also noch hier von Wilfried Joswig. Und als letztes gab es dann noch die Podiumsdiskussion, die dann zum Teil etwas hitzig verlaufen ist. Und zwar war da die Zeit schon etwas fortgeschritten. Wir haben uns deswegen nur drei Fragen gewidmet. Und die Expertenrunde auf der Bühne hatte ich noch ergänzt durch den Stefan Leukert. Er ist ja Sicherheitsberater, hat er ja letztes Jahr auf der Sicherheitskonferenz gesprochen. Und den Simon Schneider von der Firma Dienstplanmacher, die also das Ganze dann fachlich hier ergänzt haben. Und die erste Frage, die wir uns gewidmet hatten, war das Thema 34a Schulung. Macht es Sinn? Muss man die ausweiten? Sollte man sie abschaffen? Sollten auch andere Bildungsträger die machen können? Fängt man mit der Sachkunde an? Wie auch immer. Und hier waren sie also alle einhellig einer Meinung, dass die Sachkunde selber also eigentlich keine Qualifikation ist, sondern nur eine gesetzliche Zulassungsvoraussetzung und dass hier dringend was gemacht werden müsste. Ein weiterer Punkt war, wie schaut es Zulassungsvoraussetzungen für Selbstständige an? Sollte man da eine Meisterpflicht einführen? Was für eine Qualifikation soll den Meister haben? Aktuell ist es ja so, dass ich jemanden in der Sicherheitsbranche selbstständig machen kann, ohne eine Minute in der Sicherheitsbranche gearbeitet zu haben, was aus meiner Sicht ein absolutes Unding ist. Und ich hatte ja im Podcast vor Weihnachten vorgeschlagen, dass jeder erstmal die Unterrichtung durchläuft von den Arbeitnehmern und dann eben nach einem Jahr die verpflichtende Sachkundeprüfung machen muss. Und bei den Selbstständigen haben wir ja gesagt, die sollten praktische Erfahrung haben, idealerweise auch im betriebswirtschaftlichen Bereich, weil das sonst eben sehr schwer handelbar ist. Gut, so und letzter und dritter Punkt, den wir noch besprochen haben auf der Podiumsdiskussion, war die Frage, soll wie bisher die Voraussetzungen in Richtung Sachkunde nur für Leute gelten, die fremdes Leben, fremdes Eigentum bewachen oder eben zum Beispiel auch für Leute, die im Objektschutz arbeiten oder die bei Diskotheken selbst angestellt sind oder Ladendetektive, die direkt bei einem Unternehmen, Kaufhaus angestellt sind. Und hier war die Meinung auch tendenziell in die Richtung, ja, es sollten alle, die bewachen, diese Qualifikationen durchlaufen, insbesondere weil es auch für die Bevölkerung draußen nicht vermittelbar ist, wieso der eine es muss und der andere muss es nicht. Kann ja zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen Werkschutz hat, da ist einer krank, also kommt jetzt einer von außen, ein Externer von einem Dienstleister, und der Mitarbeiter von dem Dienstleister macht denselben Dienst wie die anderen. Er braucht Unterrichtung, während die Mitarbeiter, die im Werkschutz arbeiten, eben nichts brauchen, werden auch nicht überprüft von der Zuverlässigkeit etc. Also alles das ist hier aus meiner Sicht etwas schräg. Gut, wir haben inzwischen einiges an Feedback bekommen und wie in meinem Leben ist das Feedback uneinheitlich. Es war zum Beispiel sehr lustig, dass 2-3 Teilnehmer gesagt haben, also diese 2 Nicht-Sicherheitsthemen, also der Andreas Triembacher zum Thema Gesundheit und der Tatortreiniger Marcel Engel wären also die besten Vorträge gewesen. Dann gab es einige Stimmen, die gesagt haben, naja, also ein so ein Vortrag hätte gereicht, wir hätten lieber mehr noch einen zusätzlichen Vortrag zum Thema private Sicherheit gehabt. Die einen fanden die Themen sehr gut, die anderen haben gesagt, dies und jenes könnte man machen. Wir haben Feedbackbögen eingesammelt, wir haben nochmal online nachgefragt. Also falls jemand von den Hörern da war und noch nicht einen Online-Fragebogen ausgefüllt hat, bitte das tun. Euer Feedback ist uns extrem wichtig, weil wir das eben entsprechend dann hier anpassen können. Wir haben auch fürs nächste Jahr schon einige Anfragen an Referenten gestattet. Wir haben auch schon einige Ideen, was wir da machen könnten. Das Thema Zufahrtsschutz, das war ein Wunsch, dass das Thema Terrorismus eine Rolle spielt, wird sehr wahrscheinlich mit dabei sein. Wir werden Bewachung einer kerntechnischen Anlage, werden wir was sehr wahrscheinlich mit dabei haben. Eventuell zum Thema Social Engineering. Dann war das Thema DFB-Schulung für Fußballstadien war ein Thema. Also ihr seht, wir sind auch jetzt schon dabei, hier das Ganze zu planen. Und sobald da was steht, werden wir uns natürlich an euch wenden, euch das mitteilen und dann auch hier entsprechend in den Vorverkauf gehen. Die Veranstaltung nächstes Jahr wird sein, entweder am 10. oder 11. März. Das ist noch nicht ganz klar. An diesen Daten finden in der Nürnberger Messe eine Drohnenmesse statt, die UTSEC. Und da werden wir uns wieder mit dranhängen, dass es auch wieder diesen Mehrwert für euch gibt. Wer also dann hier nach Nürnberg kommt, dann eben auch gleich diese Messe mit anschauen kann. Gut, zum Schluss noch ein ganz herzliches Dank an die Messe Nürnberg, die uns hier finanziell sehr entgegengekommen ist, sonst hätte das Ganze in diesem Rahmen definitiv nicht stattfinden können. Dann natürlich ganz herzlichen Dank an die Aussteller vor Ort. Auch das müssen wir nächstes Jahr noch ein bisschen koordinieren. Das hat auch nicht alles so ganz hundertprozentig gepasst, aber es war jetzt die 3. Veranstaltung und in diesem Rahmen die 1. Veranstaltung. Nächstes Jahr haben wir es dann noch besser im Griff. Wie gesagt, da herzlichen Dank an alle, die da teilgenommen haben. Dann natürlich an alle Teilnehmer, alle, die da waren, haben natürlich mit beigetragen. Stichwort Netzwerken. Es war ein sehr, sehr interessanter Austausch unter allen. Wir hatten sogar dieses Jahr das erste Mal Teilnehmer aus dem Ausland. Aus den Niederlanden, Österreich, aus der Schweiz und sogar aus Italien ist jemand angereist. Und deswegen habe ich dann gesagt, ab sofort ist jetzt die Nürnberger Sicherheitskonferenz die internationale Nürnberger Sicherheitskonferenz. Natürlich mit so einem kleinen Smiley. Und last but not least, ohne diese Personen hätte es überhaupt nicht funktioniert, es überhaupt nicht stattfinden können. Einen ganz herzlichen Dank an alle meine Mitarbeiter, die vor Ort an dem Tag waren und insbesondere an die Ingrid Lehmann, die das Ganze als Projektmanagerin monatelang hier betreut hat, dass es so super funktioniert hat. An den Hannes Fichtel, der sich um den Kartenverkauf in den letzten Monaten gekümmert hat. Aber wie gesagt, auch die anderen, die Anja Papst, die Ramona Dilling, alle, die hier mit dabei waren, vielen herzlichen Dank, dass ihr so geholfen habt und ihr seid ein super Team. So, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart und wie gesagt, in den nächsten Wochen werden wir uns ab und zu mal noch auf die Nürnberger Sicherheitskonferenz beziehen, auf den einen oder anderen Vortrag. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.